Im Iran fallen Bomben. Nach Israel hat ja jetzt auch die USA iranische Ziele angegriffen. Und das Ziel ist, das Atomprogramm zu stoppen. Parshad hat Familie im Iran, ihre Mutter ist von da geflohen und jetzt machen sie sich große Sorgen. Aber es gibt auch noch ein anderes Gefühl.
Vor allem ist die Hoffnung in den Augen riesengroß, dass das Regime gestürzt wird.
Nur wie realistisch ist das? Vor nicht mal 3 Jahren, da gab es viele Proteste gegen das Regime im Iran. Wenn aber Bomben auf die Straßen von Teheran fallen, da geht natürlich niemand demonstrieren. Und das Regime, das ist zwar nach außen geschwächt, aber vor allen Dingen nach innen noch handlungsfähig, sagt die Islamwissenschaftlerin Katayoun Amirpour.
So geschwächt, dass es nicht weiterhin auf die Bevölkerung einknüppeln könnte, ist das Regime in keinstem Fall. Die haben immer noch 1 Million Mann unter Waffen.
Wir fragen uns heute, nach den Bomben, kommt jetzt der Umbruch im Iran?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Nick Potthoff.
Wir schauen uns in diesem Podcast an, was die Nachrichten, die zum Teil in Live-Blogs auf den Nachrichtenportalen einlaufen, für Einzelne von uns konkret bedeuten. Deshalb sprechen wir direkt mit Ihnen, bringen euch Ihre Perspektiven näher und versuchen das Ganze einzuordnen. Es ist Montag, der 23. Juni, die Produktionszeit ist 16 Uhr. Und heute schauen wir wieder auf den Iran. Denn auch am Wochenende gab es ständig neue Informationen.
Die USA haben iranische Atomanlagen bombardiert.
Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated.
Zeit für ein Ende des.
Dass nur ein Teil der Anlagen beschädigt wurde.
Israel und der Iran haben sich auch heute wieder gegenseitig angegriffen.
Over the northwest of Tehran is completely filled with smoke.
Auch Parshad verfolgt die Nachrichtenlage aus Deutschland.
Hi, ich bin Parshad, ich bin Comedian und Entertainerin.
Parshad ist in Darmstadt geboren. Sie ist auf Social Media mega erfolgreich, hat sich das hart erarbeitet. Aber eben auch dank ihrer Mutter. Die ist nämlich aus dem Iran geflohen und hat es geschafft, sich und ihrer Familie in Deutschland etwas aufzubauen. Aber natürlich haben sie noch viel Familie im Iran. Und als Israel den Iran angegriffen hat, war da viel Angst.
Es kam mir erstmal die Nachricht mit dem Angriff. Das kam mir über Nacht. Und ich habe natürlich erstmal sofort gecheckt, wie geht's der Familie. Dann hieß es auf einmal kein Internet, keiner erreichbar. Das war ja auch ein riesen Herzinfarkt für uns alle. Sobald man nur einen Haken sieht, das ist ein Albtraum. Ja. Weißt du, hier ist der eine Haken, keine Ahnung, was hat eine Gesellschaftsdingsbedeutung von wegen, oh, keine Ahnung, meine Freundinnen, Freunde, Akku leer. Bei uns ist es dieses Zeichen, ey, leben die noch, ja oder nein? Also was ist passiert?
Das heißt, ihr müsst eigentlich immer so ein bisschen hoffen, dass ihr überhaupt Kontakt kriegt mit Menschen aus eurer Familie. Wie hat das jetzt so geklappt die letzten Tage? Es hat ja wahrscheinlich immer mal wieder gedauert, bis ihr Rückmeldung bekommen habt, ne?
Voll. Gestern zum Beispiel haben wir einen Anruf erhalten, wir haben uns mega gefreut. Wir sind dankbar, falls das Internet funktioniert, weil es gab jetzt auch mehrere Tage, an denen das Internet abgeschaltet wurde.
Ja, genau.
Etwas, was das Regime auch seit Jahren macht, sobald auch irgendwie Protest passieren sollte innerhalb des Landes. Und das Verrückte an der ganzen Geschichte ist, also für mich vor allem, es ist so heftig zu beobachten, wie meine Familie so daran gewöhnt ist. Ja. Das ist nicht der erste Krieg, den sie erleben. Es ist fast so, wie als würden sie der nächsten Generation, sprich also jetzt meiner Generation, die zweite Generation hier vor allem, als würden sie das nicht mit übertragen wollen. Also die versuchen halt so die Ruhe zu bewahren, sodass wir nicht ausflippen, aber wir kriegen ja auch die Nachrichten mit.
Ja, und ihr wisst ja auch um die Historie. Also deine Mutter ist selbst vor dem Regime geflohen. Ist die Frage, redet ihr da irgendwie auch gerade viel drüber? Oder?
Ja. Eine Menge, eine ganze Menge. Und ich habe sie auch vorhin gefragt gehabt, nochmal. Ich habe gesagt, Mom, wie schaffst du es, so ruhig zu bleiben? Und sie meinte, ach, wenn du wüsstest, was wir alles durchgemacht haben. Mhm. Meine Cousinen, die selbst groß geworden sind und mitbekommen haben, ah, okay, der Alarm ist jetzt an, wir müssen jetzt runter in den Bunker. Also für mich ist es immer noch mega grotesk. Ich finde das absolut skurril. So, ich finde das komisch. Aber es ist doch die Ruhe, die im Endeffekt mich dann überhaupt dazu bringt, mal schlafen gehen zu können. Mhm. Klar, wir schlafen alle ein bisschen weniger, aber wir versuchen unser Bestes. Und vor allem ist die Hoffnung in den Augen riesengroß, dass das Regime gestürzt wird.
Okay, also diese Hoffnung ist auf jeden Fall da, auch gerade in Zeiten dieser Angriffe. Was macht die Leute da, mit denen du sprichst, oder deine Familie da hoffnungsvoll? Gibt es da irgendwas, was jetzt irgendwie Anlass zur Hoffnung gibt, was vorher noch nicht da war?
also wir sind alle eigentlich so ein bisschen gleich in der Hinsicht, dass Krieg nie die Lösung ist. Krieg ist absolut keine Lösung. Meine Mom ist eine Person, die schon immer die Waffen verachtet hat und Krieg und schon immer, sie ist ja selbst davor geflohen. Mhm. Aber das allererste Mal hat sie ein bisschen so die Hoffnung, wenn doch irgendwo ein Riesenchaos ist, dann muss doch eigentlich jedes Konstrukt auseinanderfallen, oder? Mhm. Und diese Frage beschäftigt uns, weil die ganze Hoffnung, dass eines Tages Iran frei sein wird, haben ja so viele Menschen schon längst verloren. Mich macht es immer noch so traurig und es ist ein Traumata, was für immer bleiben wird, dass meine Großeltern, die leider verstorben sind, nie ein freies Iran mitbekommen haben. Und das wünsche ich mir für das Leben meiner Mutter und für meine Tante. Beide werden immer älter, mehr denn je. Je mehr Zeit vergeht, umso mehr hoffen wir auf ein freies Iran. Aber was fehlt denn noch für ein freies Iran? Was brauchen wir denn noch? Ist es wirklich dieses große Chaos? Ist das wirklich die Lösung?
Du sagst auch, dass du ja die Stimme deiner Mutter sein willst, gerade jetzt. Wie laut willst du da sprechen?
Schreien. Ich glaube, es gibt gar kein Wort dafür, was ich gerne machen würde. Es gibt kein Wort. Natürlich sind wir verbannt. Also wir sind absolut auf der Blacklist. Es sind viele Dinge passiert. Meine Familie war schon immer sehr politisch aktiv. Wir sind die Kinder der Freiheitsgeneration. Mein Onkel waren Freiheitskämpfer im Iran. Mein einer großer Onkel war ein Anführer seiner Freiheitstruppe im Iran. Der hatte aber einen Maulwurf in der Truppe und wurde dann vom Regime gefoltert im Gefängnis und dann exekutiert. Wir kennen nichts anderes als sonntags über ein freies Iran zu sprechen, zu debattieren, über Politik zu sprechen, zu debattieren. Wir sind so aufgewachsen, es wird für immer ein Teil in uns sein.
Ein Teil von Parshads Familie lebt auch in der iranischen Hauptstadt Teheran. US-Präsident Donald Trump, der hat ja schon zur Evakuierung der Stadt aufgerufen, weil da eben immer wieder Bomben und Raketen einschlagen. Und Parshads Familie dort ist zwar geflohen, aber steht vor einer schwierigen Entscheidung.
Gerade habe ich die Meldung bekommen von meiner Mama, dass halt wie die meisten Iranerinnen und Iraner dort vor Ort jetzt überlegen, zurück zur Hauptstadt zu gehen. Und das bereitet uns gerade riesen Bauchschmerzen. Also die Leute im Iran müssen ja noch weiterhin irgendwie Geld verdienen. Die haben jetzt nicht das Privileg zu sagen, ey, wir flüchten jetzt aus dem Risikogebiet bis an die Grenze und bleiben da jetzt, bis die Lage sich beruhigt. Und vor allem kann auch keiner wirklich sagen, wann ist es jetzt vorbei? Also ist überhaupt irgendwann mal so ein Krieg, so ein Konflikt vorbei, der seit Jahren herrscht? Vor allem haben die IranerInnen vor Ort nicht nur einen Krieg, den sie erleben, der jetzt von außerhalb passiert, sondern auch einen Krieg selbst gegen das Mullah-Regime. Die Iranerinnen und Iraner wollen Freiheit und das seit Jahren.
Sie wollen Freiheit. Und auch bei diesem Krieg, bei dem es ja eigentlich um das Atomprogramm des Iran geht, kommt immer wieder die Frage auf, kann es bald einen Regimewechsel im Iran geben? Begünstigt der Krieg das sogar?
Ich glaube nicht, dass Iran jemals so schwach war wie heute und vor allen Dingen so öffentlich und ersichtlich.
Es ist so eine Spur von Hoffnung, weil das Regime noch nie so nah am Wanken war.
Dieses Schreckensregime muss fallen.
Regime Change ist seit, würde ich sagen, gestern immer mehr auch Thema unter Iranerinnen und Iranern.
Vor 2 Jahren hat Katayoon Amirpour ein spannendes Buch zum Iran geschrieben. Iran ohne Islam, der Aufstand gegen den Gottesstaat, heißt das. Und darin geht es genau um das, um einen möglichen Umbruch im Land.
Hallo, mein Name ist Katayoon Amirpour. Ich bin gebürtige Kölnerin mit einem iranischen Vater, einer deutschen Mutter und bin jetzt Professorin an der Universität zu Köln für das Fach Islamwissenschaft.
Was würdest du sagen? Sind die Chancen auf einen Regimewechsel im Iran heute, nach den Angriffen aus Israel und den USA, größer als vor 2 Jahren, also als das Buch rausgekommen ist?
Nein, auf gar keinen Fall. Das würde ich in keinster Weise annehmen. Deshalb sind auch diese Aufrufe von Netanyahu, von Trump ja auch, die sagen, alle Leute, geht auf die Straßen, demonstriert, das ist jetzt eure Chance, das Regime zu stürzen. Aber ich finde es eine ziemlich absurde Vorstellung und Idee, dass die Menschen auf die Straße gehen würden, wenn sie um ihr Leben bangen müssen. Also wer geht auf die Straße, um zu demonstrieren, wenn er Angst hat, dass einem eine Bombe auf den Kopf fällt? Aha. Also insofern würde ich sagen, hat die Demokratiebewegung eher einen sehr, sehr großen Schaden genommen.
Ja, weil wie du sagst, natürlich ist gerade die Vorstellung, demonstrieren zu gehen im Iran eine sehr, sehr unrealistische für viele Menschen, für alle Menschen dort vor Ort. Aber was würdest du sagen, jetzt gab es die US-Angriffe am Wochenende. Wie sehr schwächen die denn das Regime im Inneren? Tun sie das überhaupt und wenn ja, wie sehr?
Nun, man kann zum einen ja gar nicht so genau sagen, inwieweit jetzt das Atomprogramm Irans zurückgeschlagen worden ist oder vernichtet worden ist. Da gehen die Meinungen ja sehr, sehr stark auseinander unter den Spezialisten. Manche sagen, das sei schon sehr entscheidend getroffen worden. Andere sagen, nein, die Iraner haben das natürlich das Uran vorher in Sicherheit gebracht. Und das, was sie an Wissen erworben haben in den letzten Jahrzehnten, also das Wissen, wie man eine Bombe baut, das geht ja nicht verloren, nur in Anführungszeichen, wenn man ein paar Atomwissenschaftler wegbombt. Es sind auch viele militärische Anlagen getroffen worden. Es sind sehr viele ranghohe Granden aus Militär- und Revolutionsgarde getroffen worden. Die wurden aber alle ziemlich schnell ersetzt und diese Strukturen sind nach wie vor intakt. Also es kommt dann nicht darauf an, dass wirklich Kommandeur derjenige ist, der es war, sondern dann kommt eben der Nächste dahin und der ist möglicherweise noch viel radikaler als derjenige, den er ersetzt. Und so geschwächt, dass es nicht weiterhin auf die Bevölkerung einknüppeln könnte, ist das Regime in keinstem Fall. Die haben immer noch 1 Million Mann unter Waffen. Sie haben jetzt schon verstärkte Repression eingesetzt gegen die Bevölkerung. Vor 2 Tagen ist der erste hingerichtet worden als vermeintlicher Spion Israels. Man hat sehr viele Menschen aus den ethnischen Minderheiten, aus den religiösen Minderheiten verhaftet in den letzten Tagen. Alles immer unter dem Vorwurf Spione Israels.
Das heißt, man liest natürlich hier dann immer wieder, das Regime in Iran steht unter Druck seit Jahren schon. Das klingt, wenn ich dich so verstehe, eher nach, das werden die wie so oft aushalten, beziehungsweise jetzt erst recht.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie es aushalten und dadurch schaffen. Denn letztlich ist ja auch der amerikanischen Regierung und der israelischen Regierung die iranische Bevölkerung vollkommen egal. Sie wollen jetzt die Gefahr ausschalten, die sie als eine für sie existenzielle sehen. Und wenn das dann geschehen ist, dann lässt man die Bevölkerung mit diesem Regime, das auf Rache setzen wird, da bin ich mir ganz, ganz sicher, wieder alleine.
Iran hat ja auch mit Vergeltung gedroht. Du hast gerade schon gesagt, 1 Million unter Waffen, die das auf jeden Fall nach innen gerade schon kompromisslos klären für ihre Gunsten. Aber wie kampffähig nach außen ist dieses Regime denn überhaupt? Also was denkst du, wird jetzt die Reaktion sein?
Also sie können natürlich noch weiterhin Raketen abfeuern. Die Berechnungen waren ja vor dem israelischen Angriff, dass Iran ungefähr 3000 Raketen hat, wobei das nicht alles Langstreckenraketen sind, die Israel treffen könnten. Das wären dann so um die 2000. Davon haben sie inzwischen 400 verschossen. Aber ich nehme an, den Rest werden sie jetzt auch noch verschießen als Vergeltung gegen Israel. Die andere Möglichkeit, die sie haben, ist, dass sie entweder selbst oder über irakische Milizen amerikanische Militärbasen angreifen. Das wäre natürlich hochgradig riskant, weil Trump gesagt hat, und das wird er dann wohl auch durchziehen, dass das ein No-Go wäre, wenn amerikanische Soldaten stürmten. Dann würde Trump nochmal richtig in den Krieg eingreifen. Die andere Möglichkeit, die die Iraner immer noch haben, damit haben sie in der Vergangenheit schon häufig gedroht und auch jetzt wieder aktuell, wäre die Schließung der Straße von Hormuz. Das ist ein Nadelöhr im Persischen Golf an der engsten Stelle, nur 37 Kilometer breit. Das könnte man machen und das wäre für die Weltwirtschaft ausgesprochen ungünstig, da ein Fünftel aller Erdöltransporte da durchlaufen. Es wäre aber auch für die Iraner selbst sehr schlecht, da in ihrem Falle 90% ihrer Erdöltransporte, die nach China gehen, da durchlaufen. Das heißt, es hätte auch massive Auswirkungen für die Iraner selbst. Das ist der Grund, warum sie in der Vergangenheit immer davor zurückgeschreckt haben. Und aber natürlich auch, weil das die Amerikaner auch auf den Plan rufen würde. Und nicht nur die Amerikaner, sondern auch die Chinesen, die das auch nicht besonders toll fänden.
Aber du sagst ja eben auch, es hätte auch Konsequenzen auf Irans Wirtschaft sozusagen. Was kann man denn sagen, ganz unabhängig von Krieg, ganz unabhängig von Sanktionen, wie angeschlagen ist Irans Wirtschaft aktuell?
Die iranische Wirtschaft ist extrem angeschlagen, schon seit Jahren. Etwa 40% der Iraner leben unterhalb der Armutsgrenze und das in einem potenziell so reichen Land. Iran hat die weltweit drittgrößten Erdgasreserven, die weltweit viertgrößten Erdölreserven. Und jetzt kommt auch noch eine Inflation hinzu, die sowieso schon galoppierend war in den letzten Jahren, aber jetzt natürlich durch den Angriff nochmal massiv gestiegen ist. Menschen sagen, also inzwischen können wir uns nicht mal mehr Brot leisten in Teheran.
Wo wir gerade auch wieder über Mullahs sprechen, man liest auch immer wieder die ganz unterschiedlichen Bezeichnungen in den Medien. Da ging es ja auch darum, um die Revolutionsgarde. Man liest viel über den Präsidenten, über den obersten Führer, Ayatollah Ali Khamenei. Wer hat im Iran eigentlich wirklich das Sagen?
Nun ja, die letzte große Entscheidung über alles Mögliche hat nach wie vor der oberste religiöse Führer, der ein Mullah ist, Ayatollah Khamenei. Er entscheidet über Krieg und Frieden. Aber das heißt nicht, dass er alleine regiert. Und insofern ist es eigentlich auch Quatsch, immer von dem Mullah-Regime zu sprechen. Es ist mehr ein Regime aus Revolutionsgarden. Die Revolutionsgarden sind eben nicht nur eine starke militärische Kraft, die sowohl im Ausland immer operiert hat. Sie agieren ja auch im Innern und schlagen immer alles an Aufständen und Protesten kurz und klein, was sie klein schlagen können. Sie sind aber auch ein großer, wichtiger wirtschaftlicher Faktor. Es gibt Annahmen, die sagen, dass sie bis zu 80% der iranischen Wirtschaft kontrollieren. Sie haben eine eigene Pepsi-Cola-Marke, sie haben eine eigene Bahnlinie etc. pp. Das ist schon einiges, eine eigene Fluglinie, das ist einiges, was da zusammenkommt. Dementsprechend gibt es natürlich auch sehr viele Menschen, die in Abhängigkeitsverhältnissen zu ihnen stehen, wirtschaftlich gesehen. Und das ist dann schon nochmal ein anderer wichtiger Faktor, den man nicht beiseite lassen darf.
Der auch dafür sorgt, dass diese Machtstruktur einfach so stabil bleibt, trotz aller Krisen, von denen man immer wieder liest und hört über die Jahre.
Genau, das ist dann schon einiges, gegen das man sich zur Wehr setzen muss. Wir lesen und hören ja immer wieder, dass 80-90% der Iraner nicht mehr mit diesem Regime einverstanden sind, dass sie froh wären, wenn es weg wäre. Aber wenn dann immer noch 10-15% übrig bleiben, die militärisch so haushoch überlegen sind und eben auch in wirtschaftliche Abhängigkeiten zwingen können, dann reichen diese 10-15% auch, um den Rest der Bevölkerung noch weiterhin zu unterdrücken und es nicht zu einem Wechsel kommen zu lassen.
Katayun Amirpour glaubt also, dass das Regime im Iran noch nicht so geschwächt sei, dass es gestürzt werden könnte. Aber die Hoffnung haben viele Menschen im Iran und auch in Deutschland. Parshad Esmaili thematisiert den Krieg auch auf ihren Social-Media-Kanälen. Über 1 Million Menschen folgen ihr auf TikTok, über 400.000 bei Instagram. Eine große Reichweite. Und ihr habt's gehört, ihr geht das sehr nahe, was im Iran, dem Heimatland ihrer Mutter, passiert. Parshad, was möchtest du den Leuten mitgeben, wenn es um den Iran geht?
Ach, da kommen mir doch glatt die Tränen wieder. Iran ist so ein schönes Land. Ich war das letzte Mal dort, ich war 13. Ach, die Leute dort, mir fehlt ganz ehrlich, mir fehlt dieser Geruch vom Brot morgens beim Bäcker. Wenn du so durch die Straßen läufst und du riechst einfach, wie schon dieses ganze Brot vorbereitet wird. Die Menschen dort sind unglaublich warm, weil sie wissen, wie es ist, wenn man fast nichts hat. Freiheit und das Leben wird ganz anders auf Händen getragen dort. Weil das ist genau das, was die Menschen wollen und das, wonach sie sich sehnen und träumen.
Du warst das letzte Mal 13 Jahren da. Jetzt hast du eben schon gesagt, so boah, bringt vielleicht nur Chaos was. Wie groß ist deine Hoffnung oder dein Glaube, auch wieder im Iran eines Tages sein zu können, das Brot riechen zu können, all das machen zu können, wovon du so träumst?
Oh, ganz ehrlich, ich glaube, meine Antwort hat ein bisschen was damit zu tun, was ich die letzten Jahre oder nach jeder Protestwelle so erlebt habe. Wann immer ich das Gefühl hatte, wir sind jetzt kurz davor, auf einmal gar nichts, ist nichts passiert. Und ich bin, um ehrlich zu sein, sehr hoffnungslos so, weil ich weiß es nicht, aber ich genieße nichts anderes gerade, als diese Riesenhoffnung in den Augen meiner Mutter sehen zu können. Das habe ich schon seit Jahren nicht mehr. Wir hatten das schon ein paar Male bei vielen Protestwellen, die leider komplett niedergeschlagen wurden vom Terrorregime. Aber diesmal ist es ein bisschen anders, weil, ach, ich weiß es nicht, meine Mama ist ganz, ganz anders hoffnungsvoll als sonst.
Das war Unboxing News. Das Team der heutigen Folge: Uwe Bräunig, Ingo Rockenberg, Clara Neubert und ich, Nick Potthoff. Wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.